Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle dabei seid. Hallo, liebe Anne.
Hallo, lieber Jens.
Ihr seht, heute sitze ich nicht mit dir da hier. Das hat einen bestimmten Grund und ihr werdet euch auch wundern, auch in den nächsten Videos wird dir da ohne mich da sein mit einem Gast, weil wir ja Gästinnen und Gäste in Zukunft haben und in unserem gemütlichen Setting hier ist es einfacher, wenn wir dann zu zweit sitzen. Hier habt ihr unsere liebe Kollegin Anne Lücke, eine Expertin auf dem Gebiet, was ME-CFS angeht. Ein Thema, was man immer wieder in den Nachrichten hört und liest. Ein Thema, was viele beschäftigt. Ein Bestandteil, Nachwirkung von der Corona-Zeit ist, Pandemie. Wir wissen alle, 5 Jahre ist es her. Und wir wollen und müssen über die Erkrankung sprechen, weil es ziemlich viele betrifft. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, hier in Berlin alleine irgendwie 1.300 und große Zahl, korrigiere mich dann später, 13.000 oder irgendwas.
Weltweit Millionen.
Und dadurch, dass wir in der Pflegeberatung immer wieder damit zu tun haben, mit den Problematiken der Diagnostik, der Anerkennung, des Ernstgenommenswerdens, der Hilfeangebote, haben wir uns gedacht, machen wir eine Folge, Episode und bestimmt auch weitere zu diesem Thema und reden darüber. Hallo, liebe Anne. Worum geht es?
Also ganz kurz, ich bin insofern in dem Thema und steck drin, weil ich betroffene Mutter bin eines pflegebedürftigen Sohnes mit ME-CFS. Seit 2022 infolge einer Covid-Infektion. Und das ist auch schon das Problem, dass wir mit jeder Corona-Pandemie oder Corona-Welle immer wieder neue Betroffene dazubekommen. Großes Problem, es ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die meistens postviral auftritt. Also nicht nur Corona, sondern eben auch die Virusgrippe, Epstein-Barr-Virus, allerdings auch traumatische Operationen, Ereignisse können zu ME-CFS führen. Und das wurde, die Krankheit als solches ist schon jahrelang bekannt, aber auch jahrelang weltweit eher ignoriert und stigmatisiert als psychische Erkrankung.
Das ist so ein Grundproblem, ne? Das, was wir immer wieder hören, wenn Betroffene uns berichten, und du hast es ja auch selber erlebt, wenn es darum geht, überhaupt diese Diagnostik für diese Erkrankung vornehmen zu lassen, dort ernst genommen zu werden, stößt man am Anfang oft auf, sag ich mal, Augenbrauen hochziehen und naja, legen sich mal ins Bett, schlafen sich mal 2 Tage aus und dann wird es schon wieder gut werden. Und das ist, glaube ich, nicht nur gefühlt häufig, sondern sehr häufig.
Sehr häufig, zunehmend. Die Problematik ist, dass einfach es nicht genug Weiterbildung vielleicht auch gibt, dass es in der Schulmedizin absolut stiefmütterlich behandelt wird, diese Erkrankung. Und dadurch bei der Suche eines Arztes unheimlich viele Fehldiagnosen gestellt werden. Fehlerhafte Behandlungen, die auch dramatische Folgen haben können. Sprechen wir nur mal über eine Aktivierungstherapie, gehen Sie zur Physiotherapie, fühlen Sie sich besser. Das geht bei ME-CFS deutlich nach hinten los, verschlechtert den Zustand erheblich.
Also führt also zum Gegenteil eigentlich.
Führt zum Gegenteil, denn das Hauptsymptom einer ME-CFS ist einfach die Belastungsintoleranz des Körpers.
Also man nennt es ja auch so chronisches Erschöpfungssyndrom. Ja. Und also wenn wir nach einer langen, anstrengenden Arbeit kaputt sind, sind wir kaputt. So, ich kriege das dann über dich mit. Es reichen ja schon kleinste Auslöse aus, um zu so einer, sage ich mal, absoluten Lähmung zu führen. Also dieses Nicht-mehr-Können von Sachen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist also so eine absolute Einschränkung der körperlichen Freiheit.
Nicht nur das. Also die Krankheit ME-CFS lähmt dich nicht nur, erschöpft dich nicht nur, sondern du hast multiple Symptome, die man sich also als normaler Mensch schon fast nicht mehr vorstellen kann. Wir haben Herz-Kreislauf-Symptome. Das heißt, in dem Augenblick, wenn du dich aufsetzt oder stehst, wird dich schwindelig, du musst dich wieder setzen. Wenn du das ignorierst, längere Zeit einfach machst, auch das kann dann wieder zu einem Crash führen. Wir haben Schmerzen im ganzen Körper, Kreislaufprobleme, habe ich ja schon gesagt. Wir haben den Brain Fog, das heißt, du kannst die Sachen nicht merken.
Dieses typische, so, ne, man ist so ein bisschen...
Sachverhalte dir nicht erklären, genau, und nicht Zusammenhang. Und es gibt Schweregrade bei der MECFS von moderat betroffen. Davon kenne ich allerdings wirklich kaum welche.
Ist das unterteilt in verschiedene Grade?
Absolut. Moderat betroffen bis schwerst betroffen. Moderat betroffen ist durchaus noch möglich, dass die Leute ein paar Stunden arbeiten gehen können. Die schwerst Betroffenen, die liegen komplett in abgedunkelten Zimmern und sind vollständig auf personelle Hilfe angewiesen. Das Problem ist eben auch, dass dein Nervensystem so angegriffen ist, dass du auch vor Reizen, Helligkeit, Lautstärke abgeschirmt werden musst. Und wenn du das nicht tun würdest, auch es zu Crashs kommen kann. Und wie äußert sich ein Crash? Bei meinem Sohn ist es so, dass es meistens anfängt mit einem verstärkten Tinnitus. Das ist dann schon das Alarmzeichen. Und es geht dann weiter über Schlafstörungen, Schmerzen im ganzen Körper, sowie in etwa, wenn man eine Grippe hat, im Bett liegt, der ganze Körper schmerzt, man möchte es dunkel haben, man möchte schlafen, aber der Schlaf ist nicht erholsam.
Mhm. Also man wacht quasi Problem. Genauso kaputt auf, wie man eingeschlafen ist.
Genau.
So ein jeder, der schon mal eine Grippe hatte, weiß, das ist wirklich Horror. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dann dieses Ganzkörperschmerzen und dass man selbst, wenn man geschlafen hat, danach genauso kaputt ist wie vorher, in einem abgedunkelten Raum. Wir wissen alle, dass Licht, gerade das Sonnenlicht, extrem wichtig ist, damit wir überhaupt klar denken können, damit wir Vitamin D aufnehmen. Und das führt ja dann auch zu depressiven Zuständen.
Ja, das ist eben schon fast wie der lebende Tod. Mhm. Du kannst keine Gespräche ertragen. Du kannst keine Berührung ertragen. Du liegst in einem dunklen Zimmer und hoffst, dass der Schmerz nachlässt und dass du irgendwann wieder ein bisschen Licht ansehen kannst und vielleicht auch mal wieder essen kannst. Die Schwerstbetroffenen können nicht mal essen. Die haben eine Magensonde und werden künstlich ernährt. Können sich nur mit Fingerzeichen verständigen. Das ist
dramatisch.
Die Hölle.
Wirklich dramatisch, ja.
Absolut.
Also für alle, die... Ich lese das manchmal so in Kommentaren. Ja. Wenn es um diese Erkrankung geht, dass sie sich mal nicht so anstellen sollen und so weiter. Das ist eben nicht mal so, ich bin hier mal kaputt, schlaf 3 Stunden und dann geht es mir wieder gut, sondern das ist eine richtige Erkrankung, die also den ganzen Körper und Geist so weit lähmen kann, dass man, wie du es gesagt hast, eigentlich lebendig begraben in seinem Zimmer liegt. Muss man mal ganz klar so sagen. Und da verstehe ich nicht, wie es dazu führen kann, dass eben ganz viele Ärztinnen und Ärzte das nicht ernst nehmen.
Nicht ernst nehmen und diese Komplexheit der Krankheit einfach nicht begreifen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das ist eben ein ganz großes Problem eben für die Betroffenen, die in diese Krankheit hineinschlittern. Die fängt ja schleichend an. Dann haben sie Punkt 1 keinen Arzt, der das versteht. Sie suchen sich den nächsten Arzt und nochmal den nächsten und nochmal den nächsten. Melden sich vielleicht auch in einem Zentrum an, wie zum Beispiel Berliner Charité, haben unter Umständen einen Termin in 4 Monaten, sind aber innerhalb der 4 Monate in einen Zustand gerutscht, wo sie schon komplett im Bett liegen und den Termin nicht mehr wahrnehmen können, weil sie gar nicht mehr transportfähig sind. Und das ist hier das ganz große Drama, dass keine Videosprechstunden über solche Zentren angeboten werden, sondern dass diese schwerst betroffenen bettlägerigen Patienten gar nicht medizinisch betreut werden.
Gar nicht. Hört euch das an. Gar nicht. Keine Hilfe. Wie kann das sein?
Wie kann das sein? Na, wo kriegen die überhaupt Hilfe und Informationen über soziale Netzwerke? Und das ist, jeder ist da sein eigener Behandler. Und da geht's schon wieder ins nächste Problem. Es gibt keine medikamentöse Behandlung dieser Krankheit bisher. Die Forschung tapft da noch völlig im Dunkeln, kann man so sagen.
Weiß man die Ursache?
Nein, die Ursache weiß man noch nicht. Man hat noch keine eindeutigen Biomarker gefunden. Mhm. Man weiß, dass es also zum großen Teil postviral ist, aber bestimmte Biomarker, bestimmte Blutwerte oder so sind noch in der Forschung. Was man jetzt so als Parameter nimmt, zum Beispiel eine Charité ist Handkraftmessung, verschiedene Tests und darauf stellt man dann die Diagnose. Und nun ist ja klar, wenn man die Ursachen noch nicht weiß, gibt es auch keine kausale Behandlung.
Na klar.
Alles, was man jetzt auf dem Markt findet als Behandlung, ist eigentlich nur symptomorientiert und ist auch nicht zugelassen. Das heißt, man bezahlt alles alleine.
So nun. Das heißt, man muss alle, also wenn man etwas findet, was einem tatsächlich hilft, vielleicht sogar ein bisschen, muss man es selber bezahlen.
Ja, man muss erstmal einen Arzt finden, der ein Privatrezept dafür ausstellt. Und dann bezahlt man es alleine. Und dann hat man das nächste Problem, dass man es eventuell dann nicht verträgt. Dann hat man es umsonst gekauft und muss eventuell mit der nächsten symptomatischen Behandlung probieren.
Weil man die Risiken komplett alleine trägt.
Absolut.
Das heißt, man ist quasi, man tappt im Dunkeln und versucht quasi im Dunkeln die Strohhalme zum Greifen zu kriegen und guckt, ob dieser Strohhalm jetzt einen weiterbringt oder nicht. Und wenn nicht, dann geht es wieder einen Schritt zurück. Vielleicht auch ganz zurück und wieder von vorne. Also es ist also wirklich ja höchst dramatisch.
Höchst dramatisch.
Unterstützen die Ärztinnen und Ärzte, die dann, sage ich mal, Ahnung haben und diagnostiziert haben, unterstützen die in diese Richtung oder beraten die auch in diese Richtung? Oder ist es wirklich so, die sagen so, jetzt haben sie das. Wir können hier nichts groß tun. Es gibt so eine richtig wirklich Therapien. Schönen Tag noch, oder?
Ja, da kommt es dann wieder drauf an, bei welchem Arzt man ist. Mhm. Ist man, ich sag mal, rein beim schulmedizinischen Hausarzt, der wird genau diese Worte sagen, ich kann Ihnen nicht helfen. Melden Sie sich, wenn irgendwas Besonderes ist. Ist man bei einem erfahrenen Arzt, der vielleicht selber auch ähnliche Symptomatiken schon hinter sich hat, oder privatärztlich in Behandlung,
also auch auf eigene Rechnung?
Auf eigene natürlich. Rechnung bekommt man schon die eine oder andere Möglichkeit, eventuell Studien mitzumachen. Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus Nutzen bringen, muss man auch wirklich so sagen. Und symptomorientierte Off-Label-Medikamente, da gibt es so ganz viele Anhaltspunkte. Die einen wirken mehr auf die Schmerzsymptomatik, die anderen wirken mehr auf die Erschöpfung. Meistens sind es aber Medikamente aus dem psychiatrischen Bereich. Mhm. Und das große Problem ist, dass die von MICFS-Erkrankten oftmals sehr schwer, gar nicht oder nur wenig vertragen werden.
Das wäre meine Frage. Also wie sprechen die auf die Medikamente?
Ganz schwierig. Man muss ganz, ganz, ganz niedrig anfangen zu dosieren und ganz sachte hochdosieren. Und wenn man aber dann gleich, so weiß ich, im zweiten, dritten Tag merkt, das geht nicht, absetzen, ein anderes Medikament, was eventuell noch möglich ist, probieren.
Also auch da so ein Rantasten ausprobieren und gucken, funktioniert es nicht?
So ist es.
Also es ist ja wirklich absolut im Blind. Im Blindarbeiten.
Absolut. Und wenn man eben dann auch noch falsch beraten wird, falsch behandelt wird oder nicht mit solch großem Einfühlungsvermögen ärztlicherseits beraten wird, dann greift man schon mal an ein Medikament, was schlimmste Nebenwirkungen machen kann. Wir haben es selber erlebt, schlimmste Nebenwirkungen in der Nacht, die letztendlich meinen Sohn so verunsichert haben, dass er sich jetzt sehr, sehr schwer tut, neue Medikamente auszuprobieren.
Na klar.
Wir müssen aber auch sagen, wir haben mit unseren Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es auch eine breite Palette, die man nehmen kann. Kurkuma, Vitamin B, Vitamin C, Lysin, dass man zumindest damit relativ lange auch stabil sein kann,
ja,
und sich auch wirklich vorher überlegen muss, möchte ich das jetzt ausprobieren, gehe ich das Risiko ein, auch einer ständigen Verschlechterung, oder lass es lieber, freue mich darüber, dass ich so stabil bin und hoffe auf den großen Durchbruch, der vielleicht irgendwann mal in der Forschung kommt.
Das heißt aber, also wirklich, jeder muss individuell für sich gucken, was vertrage ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Richtig. Und wenn ich einen guten Zustand habe, möglichst lange versuchen, diesen Zustand zu halten, weil Heilung gibt es nicht.
Im Moment gibt es definitiv keine Heilung. Es wird zwar immer wieder von sogenannten Heilungen berichtet. Es wird auch viel, viel vermischt mit wirklich tatsächlich psychosomatischen Erkrankungen. Da muss man wirklich immer aufpassen, was man da so im Netz angeboten bekommt und sieht. Das meiste ist da wirklich unseriös.
Ja, viele bestimmt auch, die Kohle machen wollen.
Absolut.
Die Sachen auf den Markt schmeißen. Ich meine, ich kann mir auch einen Heilstein kaufen und den Heilstein anbieten und sagen so, wenn ihr euch diesen Heilstein in die Unterhose packt und ins Bett legt, werdet ihr wieder gesund, und da kostet nur 2000 Euro. Aus dem Kiesbett des Flusses neben der Straße. Um es mal ganz deutlich zu sagen. Also man muss wirklich bitte, bitte extrem aufpassen, dass ihr euch, wenn ihr betroffen seid, nicht über den Tisch ziehen lasst. Weil es gibt eben keine Medikamente und keine Angebote, die zu einer hundertprozentigen Heilung führen. Und jeder muss für sich gucken, etwas zu finden, auszuprobieren, was einen Zustand herbeiführt, der stabil ist. So wie man euch erzählt, dieses Wundermittel sorgt dafür, dass ihr nach 3 Tagen wieder gehen könnt und arbeiten gehen könnt und absolute Heilung, gibt es das nicht. Müssen wir ganz klar sagen.
Genau. Es ist tatsächlich wirklich so, dass jeder auch seine Symptomschwerpunkte woanders hat. Der eine hat mehr Schmerz, der andere hat mehr Konzentrationsschwierigkeiten. Der nächste leidet wieder unter Tinnitus. Manche haben, so wie mein Sohn, dieses sogenannte POTS-Syndrom. Das ist so eine orthostatische Dysregulanz. Der kann also nicht sitzen lange und nicht lange stehen. Und da fängt es ja schon an, dass es total lebenseinschneidend ist, weil er kann definitiv nichts machen. Mhm. Ne? Er liegt im Bett und kann sich dort irgendwie beschäftigen. Und da gibt es schon auch Medikamente, die das ein bisschen verbessern oder sagen wir mal stabilisieren. Und damit kann man umgehen. Aber es gibt eben nichts, was ihm heilt. Jetzt kommen wir mal in diese Problematik Heilung. Man sieht ja schon Leute, die Post-Covid hatten, auch in Richtung MECFS, und dann durch eine sogenannte Apheresetherapie, also Blutwäsche, teilweise gesund oder zumindest wieder arbeitsfähig wurden. Nächstes Problem, die Apheresebehandlung kostet pro Behandlung so ungefähr zwischen 1.800 und 2.000 Euro. Und 5 müsste man mindestens erst mal nehmen, um zu gucken, ob das anschlägt. So sind also 10.000,
nur um zu gucken, ob es anschlägt.
Und das sind dann eben mal 10.000 Euro, die man aus eigener Tasche bezahlen muss, weil die Krankenkasse sagen kann, das ist keine zugelassene Behandlung. Es gibt ja keine zugelassene Behandlung derzeit. Post-Covid-MECFS. Also bezahlt man sie aus seiner Tasche und guckt dann, und wenn es dann nicht geklappt hat oder eventuell durch diese belastende Therapie. Was ist eine Belastung? Der Patient muss erstmal in so eine Einrichtung, wo es gemacht wird, der muss hintransportiert werden. Dort muss er diese Behandlung auch noch durchstehen, dann wieder nach Hause transportiert werden. Das über längere Zeit ist schon eine enorme Belastung für den Körper. Und da kann das genauso auch nach hinten losgehen.
Wie du sagtest, dass jeder Veränderung, also jeder Trigger, sagen wir es mal so, kann ja so, da kann also ein Transport durch diese ganzen Reize, Bewegung, Berührung und, also kann ja dafür sorgen, dass eventuell würde das helfen.
Ja.
Aber dieser Transport, das so schlimm macht, dass es eigentlich nicht wirklich durchführbar ist.
Es ist schwierig und man muss es sich wirklich überlegen, Nutzen-Risiko-Abwägung. ob man es macht oder nicht. Bei uns war es tatsächlich der Fall, wir sollten im Rahmen einer Studie eventuell teilnehmen. Ich sag mal eventuell, dann musste man nur noch zusätzlich überlegen, wenn man dann das Placebo nur bekommt und diese Belastung quasi umsonst hatte, ne, dann ist das Risiko einfach zu hoch.
Ja.
Würde man aber so eine Behandlung machen, wie gesagt, das muss man sich überlegen, das ist sehr, sehr viel Geld und wenn man eben Pech hat, hat es nichts gebracht und der Zustand hat sich verschlechtert.
Wie kann man, was wäre meine abschließende Frage, sich Hilfe holen? Wo kann ich mich hinwenden? Also Arzt ist klar, es muss ja ein sein, der es diagnostiziert. Wo kriege ich zumindest Hilfe her? Was kann ich machen? Also ich nehme mal einen Antrag auf Pflegegrad natürlich auf jeden Fall zu stellen.
Auf alle Fälle.
Und also da werden wir auf jeden Fall eine extra Folge zu machen, Problematiken bei der Erfassung der Funktionen und Einschränkungen. Wir haben ja mittlerweile 8 Folgen, 9 Folgen zum Thema Pflegebedürftigkeit veröffentlicht. Wenn ihr euch die anhört, anseht, werdet ihr feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, dass eben solche Punkte, wenn etwas so unspezifisch zugeordnet werden kann, dass das dann also sehr große Probleme im Anerkennungsverfahren eines Pflegegrades mit sich bringt.
Absolut.
Darüber machen wir eine extra eigene Folge. Mhm. Aber trotzdem hier die Frage, wie kann ich mir Hilfe holen?
Ja, in jedem Fall würde ich jedem empfehlen, sich erstmal zu vernetzen. Ja, man kann auch über Bundesverbände, also Fatigatio und wie es da alles gibt, erstmal versuchen, sich genug Informationen zu holen. Auch sogenannte Ärztelisten liegen dort vor. Ärzte, die sich auskennen, da muss man natürlich zusehen, komme ich da noch unter? Das ist das nächste Problem. Vernetzen, Informationen holen, Pflegegrad beantragen.
Gibt es Selbsthilfegruppen?
Auch Selbsthilfegruppen gibt es relativ viel. Ja, auch in jedem Stadtbezirk kann man zum Beispiel über Narcos recherchieren.
Also wir verlinken euch alles, was Anne hier sagt, verlinken wir euch unter die Episode, damit ihr da es leichter habt und nicht googeln müsst.
Richtig, genau. Pflegekurse für Angehörige, pflegende Angehörige. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Angehörigen geschult werden. Ne? Keiner kennt sich mit dieser Krankheit aus. Das ist auch ein ganz spezieller Umgang für mit Betroffenen nötig. Pflegekurse bieten wir an.
Genau, machen wir. Also wir haben Spezialkurse mit Anne zum Thema MECFS online, live, also nicht aufgezeichnet, sondern live, wo man eben von Anne Input kriegt als pflegende Angehörige, die Möglichkeiten für pflegende Angehörige, gerade auch für die, die interessiert sind, auch wenn vielleicht bei den Leuten unklar ist, ist es das nicht, wo kann ich mir Hilfe holen, verlinken wir euch auch das Online-Angebot, wo ihr quasi mit Anne, bei Anne an einem Online-Pflegekurs teilnehmen könnt, live.
Richtig. Genau. Ganz wichtig, auch Schwerbehindertenantrag stellen. Also nur als Beispiel mal zum Schwerbehindertenantrag in Berlin. Wir haben den Antrag für meinen Sohn im Juni letzten Jahres gestellt und ich habe noch keine Antwort. Und das ist leider eine Katastrophe, weil aus daraus resultiert sich ja eventuell eine Assistenzpflege. Mein Sohn hat mich, ich kann ihn pflegen. Es gibt ganz viele, die keine Angehörigen haben und die sind auf Assistenzpflege angewiesen.
Ja.
Dann mit einem Pflegedienst das zu stemmen, ist nicht möglich.
Nee, Assistenzpflege, kannst du kurz, also es gibt ja zum Beispiel das persönliche Budget.
Ja.
Und also es gibt, können wir übrigens auch mal eine Folge drüber machen, es gibt nicht nur Pflegedienste und pflegende Angehörige, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie man sich seine Pflege organisieren kann. Gut, dass du das sagst. Wir werden das mal in einer extra Folge zu machen.
Ja. Ja, und ansonsten gerade auch Angehörige oder Freunde, Bekannte, die man hat, haben eine wichtige Rolle. Die müssen erstmal lernen zu akzeptieren, die Krankheit, die Symptome. Das ist schon schwer genug, weil viele sich gar nicht vorstellen können, dass es so eine Krankheit gibt und dass das eben wichtig ist, auch bestimmte Strategien zu verfolgen und denjenigen nicht zu überfordern. Wichtig ist auch, Aufklärung, Petitionen, Spenden, Protestkundgebung, sage ich jetzt mal. Es gibt jedes Jahr deutschlandweit auch sogenannte Liegend-Demos, die organisiert werden, wo einfach auf die Problematik so ein bisschen aufmerksam gemacht werden soll. Und das kann man nur unterstützen.
Ja, und vor allen Dingen aufmerksam gemacht werden muss, damit eben auch politisch in diese Richtung Unterstützung stattfindet. Also jetzt aktuell, wo diese Folge veröffentlicht wird, da ist ja gerade hier so eine neue Regierung sich am Bilden. Vielleicht hört ja mal einer von diesen netten Herren und Damen zu oder nimmt auch diese Problematik ernst. Ich weiß, jeder in dieser Gesellschaft hat so sein Fleckchen, den er gerne politisch vertreten sehen haben möchte. Aber das hier ist auch so eine Nummer, die viele betrifft, die viele Angehörige betrifft, die nicht ernst genommen wird. Und da wäre es doch schön. Also noch ist Karlchen ja Gesundheitsminister, wenn die das mal in die Politik mitnehmen. Und selbst da Spani-Bani, der ehemalige, ist ja auch, glaube ich, mit an diesen gesundheitspolitischen Gruppen mit beteiligt. Vielleicht wird das mal mit aufgenommen.
Ja, das wäre ganz wichtig und das wäre sehr erleichternd für die Betroffenen, wenn einfach bestimmte Medikamente schon bezahlt werden würden. Das ist die Gruppe, die kein Geld hat, die zu Hause liegt. Und noch dazu ist es meistens bei MECFS erforderlich, besondere Ernährung und ja, Diäten einzuhalten. Und das ist auch, wissen wir alle, noch mal teurer im Laden als die normalen Lebensmittel schon. Da muss dringend finanziell unterstützt werden.
Ja. Deswegen, ihr habt die Möglichkeit, wir verlinken euch alles. Ihr könnt spenden, ihr könnt das liken, teilen, weiterleiten. Wir werden auf jeden Fall weitere Folgen zu diesem Thema veröffentlichen, weil es notwendig ist, damit darüber aufgeklärt wird, damit die Inhalte bekannt werden. Wie zum Beispiel, was für Probleme können bei der Pflegebegutachtung auftreten? Welche Probleme betreffen auch die Angehörigen im Alltag? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch eine große organisatorische Leistung, die da vollbracht wird. Wie kann man sich da den Pflegealltag organisieren? Wo kann man sich Hilfe holen? Und vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Also das Lustige ist, wenn man so Fachärztinnen, Ärzte oder andere Expertinnen, Experten anschreibt, auch zu anderen Themen, die drücken sich immer so alle so ein bisschen vor die Kamera zu kommen, wenn es um kritische Themen geht. Aber wir kriegen das hin. In diesem Sinne, liebe Anne, erstmal vielen lieben Dank in dieser Folge. Also, was ist MECFS? Was für ein breites Bild zeigt sich? Wo kann man sich erste Hilfe holen? Wo lauern, sag ich mal, so Gefahren? Und wie kann man sich und warum sollte man sich vernetzen, eben auch austauschen und auch protestieren, damit diese Erkrankung ernst und wahrgenommen wird?
So ist es. Anerkennung bekommt.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt sarkastisch. Ja. Tschüss.
Tschüss.